Hallo, Wanderer zwischen den Welten. Ich begrüße euch heute zu einer weiteren Sendung auf dem Fantasy Channel. Und zwar mit einem Auszug aus Der Winterfalke von Andrea Gunschera. Die Geschichte ist erschienen in Die Begegnung und andere Winterlegenden, herausgegeben von Alicia Bionda in der Ars Literae Reihe Band 6. Amira hob eine behandschuhte Hand, um ihr Gesicht vor dem Schneetreiben zu schützen. Ein frostiger Wind tobte über die Hügel, verwob Sonne und Schneekristalle zu einem Netz gleißender Diamanten und riss ihr den Atem von den Lippen. Unter ihr tänzelte Falkir, der graue Hengst, das letzte Geschenk ihres Vaters. Sie beugte sich vor, die Mähne zu zerzausen. Reif überzog die eingeflochtenen Perlen, die jenen glichen, die ihr eigenes Haar unter der Fuchspelzkapuze schmückten. Nun war sie selbst ein Geschenk. Ein kostbares Juwel, mit dem sich Arwendale das Wohlwollen des Ostens erkaufen wollte. Verbittert dachte sie an die Edelfrauen im Palast des Hochfürsten, diesen Schwarm Tauben in Wolken aus Seide und Gold, die sie stets verachtete. Ihr Vater hatte sie wie den Sohn erzogen, der ihm versagt geblieben war. Er lehrte sie Liebe und Stolz, doch nun war ihr Vater tot, und sein Bruder, dem die Vormundschaft über den Haushalt zufiel, verschacherte sie, bevor die Leiche ihres Vaters ausgekühlt war. Brynja schloss zu ihr auf, der Hauptmann der Wache, ein Hühne mit rotblonden Zöpfen und zwei Säbeln auf dem Rücken. »Der Sturm hat uns zu tief nach Westen getrieben.« Seine Stimme wogte gegen das Heulen des Windes. »Seht ihr die Berge dort drüben?« Amira wandte den Kopf. Nicht weit entfernt erhob sich das Massiv, eisbedeckt, die Gipfel hoch in den Wolken. Abendsonne flutete die Abhänge mit Blut und Gold. »Das ist das Jalmungebirge«, verkündete Brynja mit gerunzelter Stirn. »Die Männer machen sich Sorgen. Ihr solltet in den Wagen zurückkehren.«
»Was stimmt nicht mit dem Gebirge?«
»Wir sollten nicht hier sein. Ihr kennt die Geschichten. Niemand nähert sich den Gipfel von Jalmun.«
»Armen Märchen«, sie lächelte spöttisch, »glaubt ihr daran?« Brynja beschirmte seine Augen.
»Letztes Jahr sind zwei Handelszüge verschwunden.«
»Sie haben sich in den Schneefeldern verirrt.«
»Ich weiß nicht.«
Sein Körper verriet Unbehagen, als er sein Gewicht im Sattel verlagerte.
»Ich denke jedenfalls, dass es sicherer für euch ist, wenn ihr in den Wagen zurückkehrt.«
»Das wäre kein gutes Zeichen für eure Männer.« Den Teufel würde sie tun, unter die muffigen Pelze im Wagen zu kriechen, wo sie die Vorträge ihrer weinerlichen Amme Gudrun ertragen musste und der Kammermädchen, die nichts Besseres wussten, als über das Aussehen und die Liebeskünste des östlichen Herrschers zu spekulieren. Sie schürzte die Lippen. »Das ist flache Tundra. Wir können Feinde auf eine halbe Stunde Entfernung ausmachen. Unwahrscheinlich, dass wir in einen Hinterhalt geraten.«
»Manche Feinde sind unsichtbar«, beharrte Brynja.
»Oh ja?« Amira musterte ihn mit einem langen Blick. »Erzählt mir mehr davon. Habt ihr bereits gegen Geister gekämpft? Wie kann man sie töten?« Seine Schultern sanken nach vorn. Erschöpfung trat in seine Augen. Sie fühlte einen Stich Schuld, weil sie ihn in die Ecke trieb. Der Mann war gefangen zwischen seinen Befehlen und dem Bedürfnis, nicht wie ein Schwächling vor ihr zu stehen. Und sie machte es ihm nicht leicht. Brynja konnte nichts dafür, dass ihr Onkel sie gegen ihren Willen nach Ostgard schickte. Er war nur ein Krieger des Hochfürsten, dem sie aufgetragen hatten, sie sicher durch die Schneefelder zu geleiten. Zaumzeug klirrte. Falkir schnaubte und warf den Kopf zurück.
»Die Pferde spüren es auch.«
Brynja deutete zum Himmel.
»Seht ihr?«
Amira musste blinzeln, weil die Sonne sie blendete. Dann entdeckte sie den schwarzen Punkt, der über ihnen schwebte. Ein Raubvogel, weit entfernt.
»Der folgt uns schon seit einiger Zeit.«
Der Hauptmann ließ die Hand sinken.
»Die Männer glauben, es ist ein böses Omen.«
»Ein Vogel?« fragte sie ungläubig. »Sie fürchten sich vor einem Vogel?«
»Vielleicht ist es kein gewöhnlicher.«
»Was dann? Ein Dämon in Vogelgestalt?« Sie lachte auf. »Ha! Bringt mir einen Bogen.«
»Aber Herrin, meinen Bogen, ich hole euren Dämon vom Himmel.«
Brynjas Wangenmuskeln verhärteten sich, doch er gehorchte ohne ein weiteres Wort. Hitze schoss ihr in die Adern, die Vorfreude der Jagd. Sie zog Feikia auf der Hinterhand herum, Schnee knirschte unter den Hufen des Pferdes. Dies waren die letzten Tage, die ihr verblieben, die letzten kostbaren Tage in Freiheit. Ein verzweifelter kleiner Teil von ihr hoffte gar, dass Brynjas Furcht begründet war und dass ihnen ein Kampf bevorstand, ein bewaffneter Hinterhalt, der das Unvermeidliche hinauszögerte. Wenn sich erst die goldenen Gitter hinter ihr schlossen, würde sie lebendig begraben sein. War das ihr vorgezeichnetes Schicksal? Als Nebenfrau im Harem des Kaisers von Ostgard zu enden, ohne Bedeutung, eine unter Hunderten, die auf dem Altar politischen Kalküls geopfert wurden? Oft hatte sie sich das gefragt, seit dem Tod ihres Vaters. Amira streifte ihren Umhang zurück. Die Kälte fiel sie an wie ein Raubtier mit scharfen Zähnen, kroch durch die Schichten dünner Wolle und ließ ihre Muskeln zittern. In ihrem Rücken brüllte Brynja Befehle. Wenig später brachte einer der Soldaten ihren kostbaren Jagdbogen und den Köcher mit den Schwarzholzpfeilen. Der Zug stockte. Meerkrieger schlossen auf und reckten die Köpfe, um herauszufinden, was geschehen war. Vom hinteren Ende her näherte sich ein Reiter in einem schweren, weißen Pelzumhang und eisverkrustetem Haar. Ulf, der doppelzüngige Botschafter des Hochfürsten.
»Warum halten wir?« fragte er.
Brynja machte eine hilflose Kopfbewegung hin zu Amira. Sie fing den Blick des Botschafters und hielt ihn fest, bis er unbehaglich die Lider senkte. »Wir wollen herausfinden, ob die Dämonen von den Jalmon-Gipfeln sterblich sind oder nicht.« Leichtfüßig glitt sie aus dem Sattel, grub ihre Stiefel in den Schnee und folgte der Bahn des Vogels. Stolz brannte in ihrem Blut, geboren aus Zuversicht. Sie hob den Bogen, legte einen Pfeil auf und zog die Sehne zurück. Tief atmete sie ein und zielte. Wind liebkoste die Befiederung am Ende des Schafts. Der Pfeil schnellte davon, zerschnitt die Luft, entschwand zuletzt dem bloßen Auge. Reglos starrte Amira hoch zu dem schwarzen Punkt. Sie hielt den Atem an und spürte, dass alle anderen es ihr gleich taten. Freiheit lag im leuchtenden Gold des Himmels, den frostweißen Weiten zu ihren Füßen, im Schnauben der Pferde und im Heulen des Sturms. Dann stockte der Flug des Vogels, Jubel erhob sich unter den Männern, als offenbar wurde, dass sie getroffen hatte.
»Ein Meisterschuss«, sagte Brynja voller Respekt.
»Ich weiß.« Sie reichte ihm den Bogen und stieg in den Sattel, trieb Feikir zu donnerndem Galopp. Brynja brüllte ihr Worte nach, die sie nicht verstand. Schnee stob auf, der Wind riss ihr die Kapuze vom Kopf und schürte die unbändige Freude in ihr. Der Hengst trug sie die Ebene hinab, die Berge zur Rechten, bis zu einer glitzernden Senke. Sie zügelte das Pferd und warf einen Blick über die Schulter. Sie folgten ihr, das mussten sie, doch niemand war Feikir gewachsen. Oder vielleicht hielt Brynja sie zurück, weil er verstand, dass Amira diesen Moment brauchte, ihn verzweifelt brauchte, um später davon zehren zu können. Brynja war kein schlechter Mensch, er konnte nichts für seine Befehle. Amira musterte die Eisfläche zu ihren Füßen, ein zugefrorener See, Schneewehen glitzerten im verblassenden Licht des Himmels. Nach einigem Suchen entdeckte sie den Leib des Vogels und setzte Feikir wieder in Trab. Der Untergrund knirschte hohl unter den Hufen des Pferdes, doch sie sorgte sich nicht sehr. Diese Eisschicht war stark genug, um ein Fuhrwerk zu tragen. Feikir jedoch gebärdete sich nervös und scheute bei jedem Schritt. Amira hatte Mühe, ihm ihren Willen aufzuzwingen. Leiser Ärger stieg in ihr hoch. Nicht nur, dass sie sich mit den abergläubischen Ängsten ihrer Eskorte herumschlagen musste, jetzt ließ sich selbst ihr Pferd von der unterschwelligen Panik anstecken, die Brynja und seine Leute ausdünsteten. Der Vogel lebte noch. Er flatterte zur Seite, als sich Amira näherte, doch konnte er sich nicht mehr in die Luft erheben. Ihr Pfeil hatte ihm den Flügel durchbohrt. Ein paar Tropfen benetzten den Schnee. Das Herz schlug ihr bis in den Hals, als sie erkannte, dass es ein Winterfalke war, eine kostbare und seltene Jagdbeute. Dann traf sie der Blick des Tieres und ließ sie zusammenzucken. Die Emotionen in diesen goldfunkelnden Augen fühlten sich erschreckend menschlich an. Hass las sie darin und Schmerz und einen trotzigen Stolz, so seelenverwandt, dass sie einen Schritt zurückstolperte. Ihr wurde heiß, trotz der schneidenden Kälte. Ihre Finger strichen über das Heft ihres Dolches, doch sie brachte es nicht fertig, die Waffe zu ziehen und ihren Sieg zu vollenden. Einen Herzschlag später hörte sie Hufschlag in ihrem Rücken und wusste, dass der Moment ihrer Einsamkeit vorüber war. Entschlossen beugte sie sich zu dem Falken hinab. Der Vogel kämpfte, als sie nach ihm griff, hackte nach ihrer Hand und peitschte die Luft mit den Flügeln. Ein scharfer Schmerz zuckte ihren Arm hinauf, dann hatte sie beide Klauen mit ihrer behandschuhten Rechten gepackt. Blut quoll aus einem Kratzer an ihrem Handgelenk.
»Benötigt ihr Hilfe?«
tönte Brynjas Stimme hinter ihr auf. Amira drehte den Kopf, während sie zugleich versuchte, den Vogel festzuhalten. Der Falke tobte wie ein Berserker.
»Eine Decke!« stieß sie hervor. »Ihr wollt ihn mitnehmen?« fragte der Karawanenführer ungläubig. »Ich zähme ihn!«
Sie hielt inne, überrascht, dass sie das gerade gesagt hatte. Aber ja, warum eigentlich nicht? Es gab keinen Grund, dieses prachtvolle Tier zu töten.
»Sein Flügel ist verletzt!«
Brynja glitt aus dem Sattel und löste seinen Umhang. Dann half er ihr, den Falken darin einzuwickeln. Der grobe Wollstoff dämpfte die Raserei des Vogels, bis er endlich aufgab und sich in sein Schicksal fügte.
»Seid ihr sicher, dass das eine gute Idee ist?«
Amira zuckte mit den Schultern.
»Wenn das ein Dämon ist, bin ich nicht beeindruckt.«
Herausfordernd musterte sie die Krieger auf ihren Pferden. »Und ihr solltet es auch nicht sein.« Am Horizont leuchteten die Abhänge des Jalmon, als stünden sie in Flammen. Sie errichteten das Nachtlager an einer geschützten Senke, nicht weit entfernt von der Stelle, an der Amira den Falken vom Himmel geholt hatte. Durchdringend starrte der Vogel sie an, als sie ihr Zelt betrat. Einer der Krieger hatte ihm die Füße mit einer Lederschnur gefesselt. Noch immer ragte der Pfeil aus der Wunde. Der goldene Blick ließ Amira frösteln. Unwillkürlich tastete sie nach dem Verband an ihrem Handgelenk.
»Du bist ein Kämpfer, nicht wahr?«
Sie trat einen Schritt näher,
aber der Kampf ist vorbei.
Vorsichtig kniete sie sich vor ihm auf den Boden und streckte eine Hand nach ihm aus. Der Falke spreizte den gesunden Flügel, Federn raschelten.
»Ich tue dir nichts«, murmelte sie, »lass mich nur dieses Ding entfernen.«
Der Wind schleuderte Eisschauer gegen die Zeltwände. Sie hoffte wirklich, dass der Sturm bald abflaute, sonst würde die Schneedecke am nächsten Morgen so hoch sein, dass sie sich ihren Weg aus dem Zelt freigraben musste. Amira packte den Pfeil und brach die obere Hälfte ab, dann zog sie das verbleibende Stück Holz aus der Wunde. Der Falke leistete kaum noch Widerstand. Seine Kräfte waren erlahmt, der Blick seiner Pupillen trübte sich. Sacht strich sie ihm über das Gefieder, wagte es aber nicht, den Handschuh abzulegen. Schließlich zog sie sich die Schale mit warmem Wasser heran, die eine der Kammerfrauen auf den Boden abgestellt hatte, und begann das Blut vom Flügel zu waschen. Als sie die Paste auftrug, die der Heiler ihr gegeben hatte, wehrte sich der Vogel nicht mehr gegen ihre Berührung. Reglos hockte er auf den Fellen. Amira verband die Wunde und stand wieder auf.
»Herrin«,
erklang Gudruns Stimme hinter ihr. Sie hatte nicht gehört, wie ihre Amme das Zelt betrat.
»Den Göttern sei Dank, ihr seid wohlauf!«
Gudrun huschte näher und griff nach Amiras Hand. Das Gesicht der ältlichen kleinen Frau verzog sich, als sie den Verband bemerkte.
»Ihr dürft nicht so leichtfertig mit eurer Gesundheit spielen. Ihr habt eine wichtige Mission zu erfüllen.« »Ihr meint, ich setze Arwendales Wohlwollen aufs Spiel, weil die Ware einen Kratzer hat?« »Nein!«
Gudrun blickte bestürzt zu ihr auf.
»Das dürft ihr nicht sagen. Es ist eine große Ehre und euer Vormund will nur das Beste für euch.«
»Natürlich«, unterbrach Amira den Wortschwall der Amme. Sie wandte sich ab und betrachtete den Falken.
Wie gut, dass es Menschen da draußen gibt, die wissen, was mein Bestes ist. Ist das der verzauberte Dämon? Wisperte Gudrun. Glaubst du das wirklich? Amira wusste, dass sie ungerecht war. Die Amme war eine einfache Frau ohne Bildung, die ihr Leben Amiras wohlgeweiht hatte. Dennoch gelang ihr nicht, die Verachtung in ihrem Tonfall zu verbergen. Wenn er ein Dämon wäre, hätte er sich längst befreit und das Lager dem Erdboden gleichgemacht, meinst du nicht? Er ist prachtvoll. Widerwillige Bewunderung schlich sich in Gudruns Stimme. Vielleicht senden ihn gar die Götter. Euer zukünftiger Herr wird erfreut sein, wenn ihr ihm dieses Tier darbringt. Es heißt, er sei ein leidenschaftlicher Jäger. Er besitzt die edelsten Falken der Welt. Gudruns Begeisterung ging mit ihr durch. Sicher gelingt es euch, mit diesem Geschenk seine besondere Gunst zu erlangen. Stellt euch vor, was ihr erreichen könntet. Amira wandte ihren Blick nicht von dem Falken. Gudruns Worte waren wie Nadelstiche. Plötzlich war ihr alle Freude verdorben. »Wir werden sehen«, flüsterte sie. »Und nun, geh, lass mich allein.« Amira fand keinen Schlaf, selbst als der Sturm an Kraft verlor. Sie lauschte darauf, wie nach und nach alle Geräusche im Lager verstummten, bis auf das Schnauben der Pferde und das gelegentliche Klimpern von Metallringen, die aneinander rieben. Nachdem sie die Kammerfrauen aus dem Zelt verbannt hatte, lag sie unter ihren fellgefütterten Decken stundenlang wach. Manchmal glitt ihr Blick zu dem Falken in seiner Ecke. Windböen zerrten an den Zeltwänden, unruhig flackerten die Öllämpchen, die Glut im Kohlebecken verlor an Kraft. Schließlich stieß sie die Felle zurück und stand wieder auf. Sie trank Wasser aus der Silberkanne, die Gudrun ihr zurechtgestellt hatte, tappte hinüber zu dem Vogel und ließ sich vor ihm zu Boden sinken. Er legte den Kopf schräg und blickte sie an, versuchte aber nicht nach ihr zu hacken, als sie eine Hand nach ihm ausstreckte. Sie hatte den Falken nicht mit sich genommen, um ihn ihrem zukünftigen Gemahl zum Geschenk zu machen. Ihr war nicht in den Sinn gekommen, dass all ihr Besitz in ein paar Tagen ihm gehören würde. Der Herr über Ostgard konnte mit ihrem Eigentum verfahren, wie ihm beliebte. Gudruns Worte kreisten wie Gift in ihrem Geist und nährten die Bitternis in ihrem Herzen. »So sind wir beide Gefangene«, murmelte sie. Ein Funke glomm in den goldfarbenen Augen des Raubvogels, oder kam es ihr nur so vor? Ein diffuses Schuldgefühl nagte an ihr. Aus einer Laune heraus hatte sie dieses Tier vom Himmel geholt und damit zu einem Leben in Unfreiheit verdammt. »Ich wünschte, ich könnte es aufhalten.« Sie ließ sich auf die Seite sinken, den Kopf auf einen Arm gestützt. »Ich würde alles dafür geben.« Einem plötzlichen Impuls folgend, tastete sie nach den Lederschnüren, die die krallenbewehrten Füße hielten. Der Falke spreizte den gesunden Flügel, ließ sie aber gewähren. Ihre Fingerspitzen lösten den Knoten, die Bänder fielen herab. Der Vogel trippelte zwei Schritte und entfaltete seine Schwingen. Seine Federn waren von Salbe verklebt, doch die Knöchelchen und Gelenke schienen intakt zu sein. Amiras Finger glitten über den weichen Flaum an seinem Bauch, dann war er aus der Reichweite ihrer Hand. »Sie sperren mich in einen Käfig.« Ihr Blick verschwamm. »Sie sagen, es ist meine Pflicht, ich soll meinem Volk dienen.« Eine einzelne Träne löste sich von ihren Wimpern und zersprang auf dem Boden. »Ich werde nie mehr frei sein.« Unstet tastete sie nach dem Ring, der an einer Kette um ihren Hals hing. Das Silber war warm von ihrem Körper. Vater hatte ihr den Schmuck zu ihrem 12. Geburtstag geschenkt. Es war der Ring eines Krieges, geschmiedet mit Symbolen für Stärke und Kraft und für den Mut im Herzen. So sehr hatte er sich einen Sohn gewünscht, doch ihre Mutter war im Kindbett gestorben. Er hatte es nie über sich gebracht, eine neue Frau zu nehmen, nicht in all den Jahren. Ihr kam eine verrückte Idee. Sie richtete sich auf, griff in ihren Nacken und löste den Verschluss der Kette. »Sie können mich nicht ganz besitzen. Sie können meinen Körper in goldene Fesseln legen, doch meine Seele wird frei sein.« Amira fixierte den Falken. »Willst du ein Stück von mir in die Freiheit tragen?« Sie beugte sich dichter zu ihm und wand ihm den Schmuck um den Hals. Die dünne Kette versank in den Federn.
Ich werde dich jetzt hinaustragen.« Sacht legte sie ihre Hände um seinen Leib. Das Herz des Vogels schlug heftig gegen ihre Handflächen. Er sträubte sich nicht, fast als würde er verstehen, was sie sagte. Amira lächelte bei dem Gedanken. Die Kräuterweiber in Arwendale glaubten, dass es eine universale Sprache der Tiere gäbe. Es konnte sie nur niemand entschlüsseln. »Er kann dich nicht haben.« Schneeflocken wirbelten ihr entgegen, als er die Zeltklappe hob und sich nach draußen drängte. Amira blieb kurz stehen, um ihre Augen an die Dunkelheit zu gewöhnen. Dann suchte sie sich ihren Weg zwischen den Zelten, an den Pferden vorbei, die sich zum Schutz vor der Kälte dicht aneinander gedrängt hatten, bis zum Rand des Lagers. Sie entdeckte die Silhouetten zweier Wachen, die auf einem Hügel standen, und hoffte, dass die Männer sie nicht entdecken würden. Der Vogel regte sich, stieß gegen ihre Finger, sie zog einen Arm zurück, er breitete die Schwingen aus.
»Grüß den Wind von mir«, flüsterte sie, »und die Berggipfel in den Wolken.«
Eine intensive Erleichterung überkam sie, als sich der Falke in die Luft erhob, in den Böen schwankte, an Höhe gewann und schließlich in der Nacht verschwand. Sie glaubte, seinen Schrei zu hören, doch war sich nicht sicher im Jaulen des Windes. Eine wilde Freude erfüllte sie und Befriedigung, dass ihr Plan gelungen war, und Trauer, weil sie den Falken nicht bei sich behalten konnte. Sie wollte lachen und weinen zugleich, er hätte ihr ein Gefährte werden können, so wie Feigir, der graue Hengst. Aber nun war er frei und trug ein Stück von ihr, das nicht nach Ostgard gehen würde, in den Harem des Kaisers. Bevor der Morgen graute, rissen Schreie Amira aus dem Schlaf. Sie schreckte auf und blickte sich um, erschrak, weil der Falke verschwunden war und erinnerte sich einen Herzschlag später, dass sie selbst ihn freigesetzt hatte. Die Öllämpchen waren heruntergebrannt, das Kohlebecken gänzlich erloschen. Ein schwerer Gegenstand krachte gegen die Zeltwand und ließ sie zusammenzucken. Männerstimmen brüllten unverständliche Befehle, noch mehr Schreie, Stahl klirrte. Dann roch sie verbranntes Fleisch und wusste, was vor sich ging. Zuerst saß sie wie starr vor Entsetzen da. Nur allmählich sickerte die Realität durch den Schockzustand, in dem sie sich befand. Doch schließlich gewann sie die Kontrolle über ihre Glieder zurück, stieß die Decken beiseite und stürzte zum Zeltausgang. Sie zog die Plane beiseite und spähte ins Freie, machte aber nur Schemen aus. Zwischen den benachbarten Zelten meinte sie Bewegung zu erkennen, das Klirren von Waffen klang jetzt näher. Sternenklar hing der Nachthimmel über dem Lager, der Sturm hatte sich gelegt. Dann leckte Feuerschein an den Schneedünen und enthüllte die Silhouetten kämpfender Männer, ein Chaos ineinander verkeilter Leiber, in dem weder Freund noch Feind auszumachen waren. Hufschlag schwoll an, ein dumpfer Laut, ein Zischen, Flammen brüllten neben ihr auf, Amira schrie und taumelte zurück, das Feuer fraß sich ihre Zeltwand hinauf wie eine rasende Bestie. »Wir werden hier sterben«, schoss es ihr durch den Kopf. Brynja hatte recht. »Im Schatten der Jalmangipfel werden wir alle den Tod finden.« Ein lodernder Fetzen Leder löste sich, stürzte zu Boden und setzte Felle und Decken in Brand. Der Rauch trieb ihr die Tränen in die Augen. Sie raffte den Dolch und ihr Schwert an sich und floh vor der Hitze, bis sie gegen die Rückwand ihres Zeltes stieß. Ihr blieben nur Sekunden. Den Göttern sei Dank, dass sie in ihren Kleidern geschlafen hatte. Sie wollte nicht nackt und waffenlos in die Arme der Feinde stolpern. Kurz griff sie nach dem Ring an ihrem Hals, ihrem Glücksbringer, doch sie ertastete nur die leere Stelle. Ein heftiges Gefühl von Verlust spülte über sie hinweg und verhallte wieder. Mit dem Dolch schlitzte sie das Leder auf und kroch hustend ins Freie. Die umstehenden Zelte brannten lichterloh. Qualm und Hitze sättigten die Nachtluft. Stumm vor Entsetzen starrte Amira auf das Schlachtfeld, das sich vor ihr ausbreitete. Verwundete krümmten sich zwischen den Leibern der Toten, Blut tränkte den zertrampelten Schnee. Dazwischen brüllende Kämpfer, die wie Berserker aufeinander einschlugen. Ihre rechte Hand verkrampfte sich um den Griff des Schwertes, mit der anderen stieß sie den Dolch zurück in den Gürtel. Sie hatte mit den Wachen ihres Vaters den Schwertkampf trainiert, viele Jahre lang. Doch das hier war etwas anderes. Das war entsetzlicher als jeder Albtraum, das glich dem Inferno am Tor zur Unterwelt. Ein Reiter geriet in ihr Blickfeld, vermummt und völlig in Schwarz gehüllt, den blanken Säbel in der Faust. Er ließ die Klinge auf einen Mann niedersausen und überritt einen zweiten. Amira stolperte zurück, als Schneematsch und Blutspritzer sie trafen, hochgeschleudert von den Hufen des Pferdes. Steifgliedrig setzte sie sich in Bewegung. Sie musste fort aus dieser Hölle. Sie brauchte ein sicheres Versteck. Immer mehr Reiter tauchten auf, johlend zwischen den brennenden Zelten und hieben nieder, was von Brynjas Kriegern noch aufrecht stand. Der Wagen, in dem Gudrun und die Kammerfrauen gefahren waren und der die Truhen kostbarer Brautgeschenke beförderte, hatte sich in einen brüllenden Scheiterhaufen verwandelt. Funken stoben in alle Richtungen, als das Dachgewölbe zusammenbrach. »Gudrun«, dachte sie in aufsteigender Panik, »was war mit Gudrun?« Ein anderer Vermummter tauchte vor ihr auf, die Augen ein schneidendes Blau. Er breitete beide Arme aus, um ihr den Weg abzuschneiden. Ohne zu denken, zog sie das Schwert hoch und rammte es ihm in den Bauch. Überraschung gefror in seiner Miene. Er stürzte. Sie mühte sich, die Waffe aus der Wunde zu ziehen und verlor kostbare Sekunden. Dann rannte sie weiter, den Hügel hinauf zum Pferdegatter. Jemand hatte die Seile durchschlagen, die Masse der Pferde war in wilder Auflösung begriffen. Durch Rauch und Schatten erhaschte sie einen Blick auf flatternde graue Umhänge. Die Frauen hockten zusammen, ein Stück entfernt von den Feuern. Vermummte Krieger bewachten die Beute. Etwas in Amira krümmte sich bei der Vorstellung, Gudrun im Stich zu lassen. Dann rastete das rationale Denken wieder ein, das ihr sagte, dass sie jetzt nichts tun konnte. Sie musste sich selbst in Sicherheit bringen. Später würde sie den Spuren der Räuber folgen. Später. Der Gedanke zerfaserte. Sie entdeckte den grauen Hengst zwischen braunen und schwarzen Pferdeleibern, doch die scheuenden Tiere bildeten eine undurchdringliche Barriere. »Weig hier!« brüllte sie über die Stampede hinweg. »Weig hier!« Tränen der Verzweiflung liefen ihr die Wangen hinab. »Weig hier!« Eine der Wachen bei den Frauen wurde auf sie aufmerksam und deutete zu ihr hinüber. »Weig hier!« Zwei andere erhoben sich und rannten auf sie zu. »Feig hier!« Verzweifelt stieß sie das Schwert in die Scheide zurück und drängte sich zwischen die panischen Pferde. Sie breitete die Arme aus, tastete über Mähnen und Flanken, wurde gestoßen, etwas Hartes traf sie am Bein. Der Schmerz war überwältigend, doch sie durfte nicht stürzen. Mit zusammengebissenen Zähnen hielt sie sich aufrecht, weiter, immer weiter. »Feig hier!« flüsterte sie mit trockenen Lippen. Und dann berührte sie das seidige weiße Fell. Ihre Hand glitt den Hals hinauf, umklammerte die Kruppe. Mit einem kräftigen Schwung zog sie sich auf den Rücken des Pferdes und griff nach den Riemen, die beidseits des Halfters herabhingen. Der Hengst warf den Kopf zurück, doch ihre Gegenwart schien ihn zu beruhigen. Sie lenkte Feigier aus der Herde heraus. Die vermummten Krieger waren jetzt nahe, hätten ihre Schwerter gezogen und brüllten unverständliche Worte. Mit heftigem Schenkeldruck trieb sie Feigier zum Trab, dann zum Galopp. Die Männer sprangen zur Seite, um nicht überritten zu werden, und endlich war sie an ihnen vorbei, den Hügel hinauf und auf der anderen Seite. Die Feuer blieben hinter ihr zurück, der Qualm und die Schreie verhallten. Sie ritt in die Arme der nächtlichen Tundra, die tröstlich, schwarze Stille aus Kälte und Wind und Pulverschnee unter Feigiers Hufen.